Micro Europa.
Sounds
moderno, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Heute bringen wir euch ein Interview, das Christian Lovrich im Rahmen seines Abschlussprojekts im Fach Medienwissenschaft mit der Reporterlegende Erich Radfelder in dessen Wohnort Split in Kroatien geführt hat. Radfelder, Jahrgang 1947, arbeitete seit 1983 bei der Berliner Taz. Dort war er unter anderem für den Balkan und Jugoslawien zuständig. Er besuchte mehrfach das Kosovo, Slowenien und Kroatien und berichtete über 3 Jahre lang aus dem Bosnischen Krieg. Die serbische Regierung erklärte ihn 1998 zur unerwünschten Person. Bevor es losgeht, noch etwas Musik. Masters of War von Bob Dylan.
Come, you masters of war. Here that build the big guns. Here that build the death planes. Here that build all the bombs. Here that hide behind walls. Here that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes. And I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire. And then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world. For threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know? But to talk out of turn, you might say that I'm young. You might say I'm unlearned. But there's one thing I know. I'm younger than you. That even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. and I hope that you die. And your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon. And I watch while you're lowered down to your deathbed. And I stand over your grave till I'm sure that you're dead.
Bob Dylan mit Masters of War. Der Zufall will es, dass unser Autor Christian Lovric im kroatischen Split direkt neben seinem Interviewpartner wohnt. Ihr hört nun Christian Lovric im Interview mit der Reporterlegende Erich Radfelder exklusiv hier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle.
Eigentlich war ich 10 Jahre lang im Krieg. Also vom ersten Schuss in Slowenien bis zum letzten Schuss in Makedonien und habe das alles also gesehen und mitgemacht.
Bewegend und unvergleichbar ist die Geschichte, die ich an diesem Sommertag 2021 von meinem Gesprächspartner Erich Radfelder hören darf. Er ist Autor, freier Journalist, Intellektueller und hat als Kriegsreporter den Jugoslawienkrieg in voller Länge miterlebt. Er war mittendrin in der Weltgeschichte und damit meine ich nicht nur den Krieg. Als studentischer Revoluzer, wie er sagt, war er schon lange vor seiner journalistischen Tätigkeit um Freiheit und Wahrheit bemüht. Erichs Geschichte kannte ich zum Teil schon lange vor diesem Beitrag. Kennengelernt habe ich ihn als freundlichen Nachbarn in meinem Heimatort in Kroatien, wo ich vor meinem Studium in Tübingen gelebt habe. Dort unter den Pinien in der kleinen verwinkelten Gasse vor Erichs Steinhaus entstand auch dieses Gespräch. Zeitweise fiel leider mein Aufnahmegerät aus. Diese Stellen werde ich hier paraphrasiert wiedergeben.
Ja, wir sitzen in dem schönen Dorf Slatine auf der Insel Ciovo. Das ist eigentlich das südlichste Dorf. Diese Insel, die mit einer Brücke verbunden ist und deswegen nicht richtige Insel ist. Man kann hier auch mit dem Auto hinkommen. Aber man hat einen herrlichen Blick von hier aus, von dem Dorf, oberen Dorf, über das ganze Meer hin nach Split und das dramatische Küstengebirge. Und das gefällt mir, weil ich natürlich ein dramatisches Leben gehabt habe.
Erich hat Proteste, Aufstände und Kriege verschiedenster Art miterlebt, Politik mitgestaltet und über sie berichtet. Er kennt beide Seiten und hält seine Eindrücke in Beiträgen, Büchern und Filmen fest. Mich interessiert, wie Erich zum Schreiben kam und auch, was ihn inspiriert hat, so mitten rein ins Weltgeschehen einzutauchen.
Ich bin ein 68er. Also ich bin ja jetzt 74 Jahre alt und eigentlich ein alter Knochen sozusagen. Ich habe 68 Abitur gemacht im Gisela Gymnasium in München. Und dann bin ich zur LMU, dann gegangen Geschichte und Politik und Philosophie studiert. War ja eine aufmüpfige Zeit. Wir haben versucht, die Universität zu verändern. Wir haben so zum Beispiel durchgesetzt, dass es studentische Seminare gibt, wo wir die Professoren auswählen und wir die Themen auswählen. Es waren natürlich interessante Themen, die wir gewählt haben, die sonst nicht so beachtet worden sind. Das waren dann Themen über Nationalsozialismus, auch die Entwicklung dahin, über die Kaiserzeit und dann Nationalsozialismus, auch den Widerstand, auch die unterschiedlichen Formen des Widerstands und natürlich der kommunistische Widerstand, auch der bürgerliche Widerstand. Sophie Scholl ist ja unsere große Heldin in München gewesen und wir waren natürlich sehr orientiert an dieser Gruppe.
Erich erzählt mir, wie er Flugblätter mit seiner Historikergruppe vom gleichen Geländer runter in die Aula der LMU wirft, wie einst Sophie Scholl, um auf Missstände aufmerksam zu machen, etwas zu verändern. Er reist 1968 nach Prag, besucht die dortige Studentenbewegung, die in der damaligen Tschechoslowakei nach Freiheit greift. Erich fährt auch per Anhalter nach Paris und nimmt an studentischen Protesten teil. Gleichzeitige Szenen nach gesellschaftlicher und politischer Öffnung, das hat ihn inspiriert.
Und da habe ich also Ost und West mitbekommen. Und beides ist der Begriff der Freiheit. Also beides drängte nach Freiheit, ja. Nach Freiheit und Wahrheit. Ja.
was a man who was down in need of helping hand. All it takes is you to understand and to pull him through. Seems to me we got to solve it individually. It's up to you what you do.
Erich wird Teil der Sponti-Bewegung, die Spontanität der Massen für das revolutionäre Element der Geschichte hält. Sie grenzen sich sowohl von westlichen als auch von marxistisch-leninistischen Ideologien ab. Ich frage Erich, für was die Spontis damals standen.
Nee, die Spontis sind eben genau diejenigen, die die beiden Seiten kapiert haben, die, dass Freiheit in jedem System auch begrenzt wird. Und das war für uns klar und deswegen haben wir, ich musste wegen meiner Tätigkeit da in München, war ich hier bekannt als Revoluzzer sozusagen und konnte dann nicht mein Studium da weitermachen. So bin ich nach Berlin nach dem vierten Semester und habe an der Freien Universität dann weiter studiert, da und da auch Examen gemacht und so weiter. Aber da haben wir dann eben angefangen mit der Alternativbewegung. Es gab ja eigene Kneipen gegründet, diese ganzen Theatergruppen auf einer ganz einfachen Ebene. Aber als Studenten, wir haben überhaupt kein Geld gehabt. Einfach nur Ideen und Diskussionen. Und es war sehr spannend. Ich war Mitglied einer Zeitungsprojekt. Das hieß Der lange Marsch, da war auch der Rudi Dutschke drin und wir haben dann eben diskutiert, wie soll das weitergehen. Du hast auf der einen Seite diese ziemliche schroffe Ablehnung, gerade in West-Berlin, gegenüber der Studentenbewegung und auf der anderen Seite den Kommunismus da drüben, der auch nicht so besonders doll war. Und dann gab es einen Grundlagenvertrag, wurde zwischen der Bundesrepublik und DDR ausgehandelt und haben gedacht, na, jetzt müssen wir was machen von unten her. Also, dass wir von unten in Ost-Berlin und in West-Berlin, dass wir da Leute finden, die zusammenarbeiten. Und das war das Prinzip vom Langen Marsch. Und da hat man auch ein paar Sitzungen, aber bei der dritten Sitzung hat die Stasi gesagt, Schluss. Und ich habe das erste Mal Einreiseverbot in die DDR bekommen für 10 Jahre. Da wurde dann also das gekappt. Aber ich sage auch, die Westgeheimdienste waren auch nicht über uns so froh. Die haben dann bei uns in den Wohnungen, auf jeden Fall in meiner Wohnung, Abhöranlagen installiert und sowas. Also. Ja, da gab es noch die Baader-Meinhof-Geschichte, Rote Armee-Fraktion. Wir haben uns distanziert von dieser Armee. Das wollten wir nicht, weil das ist ja auch marxistisch-leninistisch, Unfreiheit, Leute umzubringen. Das geht nicht. Und daraufhin wurden wir auch von der Roten Armee-Fraktion bedroht, auf jeden Fall verbal. Die haben uns einen Brief geschickt. Das heißt, die haben gemerkt, dass wir doch einen Einfluss kriegen. Und mit unserer Position, und dann haben wir 1972 eine Demonstration veranstaltet, eine Sponti-Demonstration, und da kamen 20.000 Leute. Und da haben wir gewusst, wir sind auf dem richtigen Weg. Also wenn 20.000 Leute sich dahinter stellen, obwohl wir nur in unserer Popelzeitschrift da kaum 1.000 Auflage hatten und so weiter, sowas passiert, dass das in der Luft liegt. Und aus dieser ganzen Bewegung hat sich dann rausentwickelt, also die Frauenbewegung, die Ökobewegung, das mündete dann in den Grünen Parteigründung, obwohl es da auch heiße Diskussionen gab, soll man eine Partei gründen und dann so oder so. Aber es hat dann so gewirkt, aber es ist so eine Fraktionsauseinandersetzung hat mich so ermüdet, dass ich dann beschlossen habe, ein Forschungsprojekt in Lateinamerika zu machen. Und da habe ich auch mehrere Bücher dann drüber geschrieben, war 2 Jahre lang in Peru, über Landwirtschaft und Agrar, also Probleme und Entwicklungspolitik. Da habe ich 2 Bücher darüber geschrieben und später dann auch Projekte gemacht in Berlin, einen großen Kongress organisiert über Lateinamerika und die Entwicklungspolitik. Und dann fragte mich die Taz, die ja inzwischen gegründet war, bei den Vorgesprächen zur Taz war ja auch schon dabei gewesen, aber ohne Geld, irgendwie aus Engagement. Wir stellen eine Zeitung auf die Beine. Und natürlich total chaotisch am Anfang, aber trotzdem ist es gelungen. Und die haben mich dann gefragt, ob ich dann mitarbeiten will, Westeuropa-Redakteur sein soll. Habe ich gemacht, 82 dann. Und dann kam Osteuropa, dann kam schon langsam, dann habe ich gesagt, ich mache jetzt Osteuropa. Weil ich dann gespürt habe, hier, das ist meine Nase, da passiert jetzt was.
Im sogenannten Osten passierte tatsächlich etwas. Michail Gorbatschow, Chef der Sowjetunion, macht nach und nach öffnende Schritte Richtung Westen. Er bekennt sich zu den politischen Fehlern der Kommunistischen Partei der Sowjetunion seit Stalins Zeiten und ermöglicht, dass die Länder des damaligen Warschauer Paktes ihre Staatsformen fortan selbst bestimmen. Diese Öffnung spürt auch Erich Rathfelder, damals in der Redaktion der Taz in West-Berlin.
Dann bin ich in die Taz rein. Ich war kein Journalist. Ich habe Bücher vorher schon geschrieben gehabt und Learning by Doing, wie gesagt. Also natürlich konnte ich schreiben und habe das dann auch. Aber auch diese ganze Arbeit, das hat mich dann schon fasziniert. Und dann kam eben die Gorbatschow-Zeit. Und das war ja elektrisierend. Also ich meine, Gorbatschow, da gibt es auch dann auch Geschichten. Also ich durfte wieder in die DDR, habe Kontakte entwickelt zur DDR-Opposition, vor allem zum Wolfgang Templin und dem Rathenau und der Bärbel Bohley und so und hatte da Kontakte rein. Und dann haben wir uns in Taz überlegt, dass wir eine Ost-Berlin-Seite machen. Mhm. Das heißt also, dass die Leute aus der DDR-Opposition schreiben können. Und dann brauchten wir aber Kuriere, die dann die Artikel rüberbringen. Ja, also so, weil das war ja alles ziemlich gefährlich. Stasi hat natürlich aufgebaut und wenn jedes war total sauer, wenn da aus Ost-Berlin dann Stimmen kamen. Mhm. Ja. Und der Roland Jahn, der jetzt jahrelang diese Institution Stasi-Aufarbeitung geleitet hat, der war ein Kurier von mir. Ja, das musste man dann geheim halten. Das wusste ich schon, dass in der Taz auch Spitzel sind von der Stasi. Es hat sich herausgestellt, dass später 4 waren es. Für diese DDR-Bande, die da an der Spitze stand, diese ganzen Speichellecker und Opportunisten. Und man lernt halt in solchen Situationen auch, was ist Opportunismus. Ich denke, 80% der Leute sind von vornherein Opportunisten. Also ich habe 1987 Einreiseverbot bekommen in die DDR wieder. Also denen ging das auf den Geist, was wir da gemacht haben. Aber ich konnte weiter reisen in die sogenannten Reformländer. Und ich habe es auch geschafft nach Rumänien rein und habe dort in Temeswar dann kennengelernt, diese ganzen Schriftsteller da, Frauendorfer, William Totok und die Hertha Müller dabei. Aber 87 sind die sehr unter Druck geraten und ich kam da hin und darüber geschrieben. Die wollten die Freiheit, diese Leute, wie Hertha Müller, Frauendorfer und so. Und ich habe die am S-Bahnhof in West-Berlin empfangen, als sie dann kamen aus Rumänien. Also das war so lustig. Ja.
Erich scheint mir in diesem Moment wie eine Brücke zwischen Ost und West. nach wie vor vereint durch den Wunsch nach Öffnung und Freiheit, die ihn schon in der Studentenzeit inspiriert hat. Durch seine Arbeit quer durch die zwei politischen Blöcke macht er sich bei den östlichen Staatsapparaten unbeliebt. Ihm wird die Einreise in den Osten verwehrt.
In Rumänien durfte ich auch nicht mehr rein, die Albanien auch nicht, diese ganzen Hardliner-Länder. DDR war ich ja persona non grata wieder geworden und so weiter. Tschechoslowakei auch nicht. Die waren damals ziemlich hart. Also blieb mir nur Jugoslawien. Ist zwar nicht sozialistischer Block so in dem Sinn, aber so halb. So, und dann bin ich 1987 das erste Mal, ich war schon vorher in Jugoslawien gewesen, so als Tramper bin ich auch hier an die ganze Küste entlang gefahren, da war ich 16 Jahre alt und getrampt und Leute haben mich eingeladen, damals waren ja noch die Fischerdörfer und so weiter, also tolle Erlebnisse gehabt, so in den Anfang der 60er Jahre, aber erste Mal in journalistischer Absicht und treffe dann in Ljubljana interessante Leute und die Zeitschrift Mladina, die damals die Jugendzeitschrift des kommunistischen, also des Zeitschrift des kommunistischen Jugendverbandes, und da waren eben schon sehr prononcierte Leute wie Erwin Chladnik, Milhacek, Franzi Zavrl, ganz tolle Journalisten auch, und die haben auch versucht, so ihre Freiheit auszuweiten. Was kannst du schreiben? Was fällt der Zensur so? Und dann probier es nächste Mal wieder und dann wird es immer erweitert. Also die Spielräume erweitern. Das war eigentlich ihre Strategie. Dann nehme ich weiter nach Zagreb und weil ich auf der Schiene der Intellektuellen war, die schon eine Kommunikation der demokratischen Intellektuellen in Jugoslawien, habe ich den Šarko Puhovski getroffen und lange diskutiert über Kroatien. Also wie kannst du dich als linker Intellektueller für die Freiheit behaupten in diesem ganzen Konglomerat? Und es ging ja auch in Serbien so. Und dann weiter nach Belgrad und da im Hotel Moskwa in der Cafeteria, dann treffe ich dann die ganzen Intellektuellen und Dissidenten und Halbdissidenten und so weiter. Unter anderem auch Zoran Cinjic, der dann später in Berlin bei mir gewohnt hat. Also, ja, der hat ja damals schon versucht, also so eine, war ja sehr aktiv in der Oppositionsbewegung. Aber auch aus der Tradition heraus der Belgrader Liberalen, die von Tito ja ziemlich zerzaust worden sind und aber auch noch weiter existiert haben. Ja. Aber ich habe gemerkt, in Serbien beginnt schon wirklich eine nationalistische Komponente, die stark war, und das hat es kulminierte dann in diesen Bewegungen, die Milosevic da, die Straßendemonstrationen und so. Da hatte ich einen Streit mit Zoran Cinjic. Da habe ich gesagt, das führt in Faschismus, und er hat gesagt, das führt in die Freiheit. Ich glaube, ich habe Recht behalten. Und er ist tot, weil er von denen umgebracht worden ist. Ja. Das ist alles eine Reise nach Kosovo. Kein Mensch hat sich interessiert für Kosovo, sondern Kosovo, selbst in Jugoslawien hat sich ja niemand interessiert für Kosovo.
Erich Rathfelder findet 1987 ein Jugoslawien vor, das ökonomisch und politisch dem Niedergang geweiht ist. Zu groß sind die ausländischen Kredite, zu ungleich verteilt die Wirtschaft und das Einkommen aus Industrie und Tourismus. Nationalistische Tendenzen bilden sich auf der einen Seite des Vielvölkerstaates, auf der anderen scheint der Wunsch nach Selbstbestimmung und Freiheit immer größer. Letztlich lösen sich am 25. Juni 1991 Slowenien und Kroatien aus dem Staatsverband Jugoslawien und erklären ihre Unabhängigkeit. Erich Rathfelder ist am Vorabend dieser Unabhängigkeit auf einer Abschiedsparty. Die ist dem jugoslawischen Staat gewidmet. Ich frage ihn, wer sich an diesem Abend des 24. Juni 1991 zusammenfand.
Ja, es waren vor allem also Leute aus dem Umkreis der Zeitung Mladina, die haben schon hier mehrmals erwähnt habe, Intellektuelle, Leute, aber auch aus Freunde aus allen Teilen Jugoslawiens, waren nicht nur Slowenen da. Und diese Stimmung, es war schon sehr traurig. Man wusste, aber traurig, erwartungsvoll, aber auch gespannt und voller Angst. Also ich meine, das hat sich nicht direkt gezeigt. Du kannst ja auch mit dem Trinken und lustig sein deine Angst überspielen. Und das ist da auch passiert. Aber es war eine sehr gemischte Stimmung. Ich war ja mit Erwin Chladnik vorher in Knin gewesen und habe mit den serbischen Spitzen damals gesprochen, die gesagt haben, wenn Kroatien sich für unabhängig erklärt, erklären wir uns auch für unabhängig. Dann haben wir gesagt, ja, das bedeutet aber Krieg. Dann haben wir gesagt, ja. Also wir wussten, Erwin und ich, mit der Unabhängigkeit beginnt der Krieg. Die anderen wollten das noch nicht wahrhaben. Und deswegen saßen wir da ein bisschen blöde da, vor allem Erwins Frau Miriam, die hat geahnt, aber wir haben nichts gesagt, an dem Abend nicht.
Zwei Tage nach der Unabhängigkeit Sloweniens kommt es erstmals zum bewaffneten Konflikt, der in Slowenien nur sehr kurz dauern sollte. Trotzdem ist es Erichs erster Kontakt mit Krieg und irgendwie auch der Beginn seiner Laufbahn als Kriegsreporter.
Der Slowenienkrieg ist noch irgendwie anders zu betrachten. Das war noch die Armeeführung. Die wollten die Unabhängigkeit Sloweniens verhindern, indem sie die Grenzen besetzen und sagen, so, jetzt Jugoslawien bald zusammen. Die Armeeführung war jetzt nicht nationalistisch bestimmt, sondern die wollten jetzt einfach im titoistischen Sinne noch Jugoslawien zusammenhalten. Aber es gab da so einen großen Volkswiderstand, dass die gescheitert sind und außerdem eine Umgruppierung innerhalb der Armeespitze. Denn der General Kolček, der zuständig war für Slowenien, war selbst Slowene. Und der war sehr für Jugoslawien zusammenhalten. Und der hat es befohlen, an den Grenzen da auch zu schießen, wenn es notwendig ist. Aber der wurde dann ersetzt durch einen Serben, den Abramovic hieß der. Und da merkte man schon, dass diese Generäle, dass die Serben gar nicht wollen, dass Slowenien drin bleibt. Also im für die serbischen Nationalismus ist viel besser, wenn Slowenien rausgeht und sie können sich dann auf konzentrieren auf Kroatien und Bosnien. Und so war das Kalkül und das ist ja dann auch so passiert. Also der Angriff in Slowenien, das war nur 10 Tage. Nach 5 Tagen war es eigentlich schon vorbei, weil Abramovic dann übernommen hat und Kolček abgesetzt worden ist. Wir standen draußen, Erwin und ich. Wir wollten den Kolček interviewen und plötzlich im Hauptquartier in Zagreb. Und plötzlich waren Schüsse im Hauptquartier zu hören. Und Kolček wurde abgesetzt. Und wir sind dann nicht mehr reingegangen. Wir hatten aber ein Interview mit Kolček vereinbart. Sternstunden des Journalismus. Wir wussten ganz genau, was passiert und wer jetzt wichtig ist zu reden. Ja. Ja, und das war dann war klar für uns, also so, der Slowenienkrieg wird zu Ende gehen und der Kroatienkrieg beginnt.
Ich lausche gespannt Erichs Schilderung aus dem Hauptquartier der jugoslawischen Volksarmee. Gleichzeitig schaudert es mir, denn seine Prognose wird stimmen. Kurz nach dem schnell erlangten Frieden in Slowenien konzentriert sich die serbisch dominierte Volksarmee auf Kroatien. Das Land hatte ebenfalls die Unabhängigkeit erklärt. Es kommt zu Auseinandersetzungen in sämtlichen Grenzregionen Kroatiens. Jugoslawische Volksarmee und aufständische Serben sichern sich erste Gebiete. Ich frage mich, wie es Erich empfunden hat, als erstmals zwei Journalisten auf ehemals jugoslawischem Boden dem Krieg zum Opfer gefallen sind.
Es waren die jungen Österreicher, die aber einfach das unterschätzt haben, was bedeutet, wenn ein Flughafen bombardiert wird. Die sind rausgegangen, die hatten ja keine Kriegserfahrung gehabt. Und wer hatte das schon? Aber man kann sich das schon überlegen, dass wenn da angegriffen wird durch eine Luftwaffe, dass dann dass man ja nicht genau aufs Rollfeld läuft. Ja.
Auch frage ich Erich, ob er sich überlegt hatte zu gehen, fast hätte ich gesagt, als Unbeteiligter. Doch wer Freunde in einem Land hat, der ist nicht mehr unbeteiligt. Ich frage trotzdem, ob es den Moment des Zweifelns gab.
Eigentlich nicht. Also ich kann jetzt, gerade in diesem Moment, kann ich nicht verlassen. Kann ich nicht die Leute auch verlassen, die ich kenne. Auch nicht die Leute, die ich mag. Also ich laufe ich jetzt davon vor dem oder bleibe ich hier? Für mich wird es gleich bleiben. Also ich habe nie gezweifelt daran.
So blieb Erich Rathfelder über den gesamten Krieg und weit darüber hinaus in der Region. Den Kriegsbeginn markierten Auseinandersetzungen auf den verschiedensten Gebieten. Hart angegriffen wurden vor allem Bosnien und der Osten Kroatiens, sowie die meisten Städte mit serbischen Minderheiten, da sich dort Bewohner radikalisierten. Es kam zum Krieg Nachbar gegen Nachbar. Erich berichtet mir vom Kriegsausbruch in Sarajevo 1992. Als ich ihn nach den dortigen Kämpfen frage, merke ich, wie wichtig es ist, zwischen Kampf und Angriff zu unterscheiden.
Da standen am 5. April 400.000 Leute haben demonstriert in Sarajevo für den Frieden. Und dann wurde von Holiday Inn ein Sniper schießt dann, ein serbischer Sniper schießt dann auf die Demonstration und trifft zwei Frauen. Der eine hieß Suada Deliberovic aus Dubrovnik und die andere hieß, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aus Sarajevo. Diese zwei Frauen waren die ersten Toten in Sarajevo und es war klar, dass der Kampf für den Frieden verloren ist. 500.000 oder 400.000 Menschen, die ganze Stadt war auf den Beinen und hat demonstriert. Dann begann der Beschuss sehr bald von oben von den Bergen und der Ring um Sarajevo wurde gezogen. Zwei Drittel des Landes wurden erobert. Und dann begann schon diese ganzen Grausamkeiten der ethnischen Säuberungen. Das sagt sich so leicht, ethnische Säuberung. Das heißt, dass alle, die nicht Serben waren, vertrieben worden sind oder umgebracht worden sind oder mit dem Umbringen die anderen zur Flucht getrieben sind. Indem du ein Dorf, die Männer oder die Frau oder Frauen oder alle umbringst, laufen die anderen im nächsten Dorf davon. Weil das ist natürlich... Die Hälfte der Bevölkerung Bosnien und Herzegowinas war auf der Flucht 1992. Die Hälfte. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Und die meisten Toten gab es zu dieser Zeit mit Konzentrationslagern, nicht nur in Prijedor, auch woanders, auch in Brčko, in Sokolac und so weiter. Was man da alles später auch noch rausgefunden hat über die Leute, die da drin waren. Denn als Journalist war es für mich dann nicht mehr möglich, in diese Gebiete reinzukommen, weil die Serben ein Deutscher, weil Deutscher war Hauptfeind sozusagen. Und das war gleichzeitig eine Mobilisierungskraft. Während Engländer, Franzosen, auch Amerikaner noch über Belgrad in diese Kriegszonen in Bosnien einreisen konnten, ich nicht. Also das war klar. Das hat man mir auch klar gemacht. Ja. Und später ging es dann auch für die anderen Reporter nicht mehr. Das war bloß in kurzer Zeit. Also verschiedene Kriegsreporter, die ich ganz gut kenne, Ed Wolyamy und Roy Gutman, Amerikaner, die dann in Prijedor und in diese ganze ethnischen Säuberungen dort gesehen haben, das beschrieben haben, die sind natürlich dann auch rausgewiesen worden und die konnten dann auch nicht da weitermachen, sind auch in Lebensgefahr geraten. Also die kamen dann wieder nach Sarajevo, ins eingeschlossene Sarajevo. Von Split aus gab es Flugzeuge mit der UN, da konnte man nach Sarajevo reinfliegen. Das war die Maybe Airlines, hieß das so schön, Maybe Airlines. Ja, es war eine ziemlich wilde Zeit, also so. Und dann das auszuhalten in dieses Sarajevo, diese eingeschlossenen Gebiete. Es war ja nicht nur Sarajevo, ich meine, Tuzla, Senica, alle die waren auch. Und dann, als der Krieg im Kriege begann, als die Kroaten dann auch noch anfingen am 8. Mai 1993, da haben die, dann war das natürlich eine wahnsinnige Sache für die Leute, die noch eingeschlossen waren. Und noch weiterhin festhing an der multinationalen Gesellschaft. Ja. Ich muss sagen, dass in der bosnischen Armee waren immer noch Serben und Kroaten drin. Ja. Auch in Sarajevo. Ja. Gab es, das war wirklich spitz auf Knopf.
Christmas trees, is there a time for a table? is set to freeze.
Eine monströse Zeit. Sie zeugt davon, was Nationalismus anrichten kann. Die Band U2 hat mit dem Song Miss Sarajevo den Alltag dieser belagerten Menschen eingefangen. Sarajevo war und ist multinational, reich an Kultur und Humor. So veranstalteten die Sarajlije, die Bewohner Sarajevos, während der Belagerung einen Schönheitswettbewerb, dem dieser Song gewidmet ist. Auch Konzerte fanden statt. Trotz allem ist es schwer, die Grausamkeiten auch nur zu erahnen, von denen mir Erich berichtet. In Sarajevo selbst, aber auch an anderer Stelle. Ethnische Säuberungen und KZs für Nichtserben, Einfälle in muslimische Dörfer, auch von der kroatischen Seite ausgehend. Was bleibt, sind die Eindrücke, wenn Erich Radfelder von seinen Reportagen erzählt. Nach einem Massaker kommt er in das muslimische Dorf Ahmici, welches bosnische Kroaten zuvor zerstört hatten.
Wenn man sich vorstellt, Ahmici, ja, da wurden die 120 Leute, oder wie viele es waren, in Häuser eingesperrt, ganze Familien mit Kindern zugemacht, draußen mit Benzin übergossen und angezündet. Das ist schon Kriegsverbrechen. Aber darüber wird geschwiegen und nicht das aufgearbeitet. Ja? Und das ist natürlich, führt dann nicht weiterhin zu großen Fragen. Ja, also ich meine, wie kann sowas geschehen? Kroatien innerhalb der EU unterschreibt alle Konventionen, aber es wird nicht aufgearbeitet. Es wird nicht richtig aufgearbeitet. Und wenn, weißt du, wenn die Kinderkleidung noch im Hof liegt und brauchst du gar keine Leiche zu sehen. Da gruselst dich da, ja. Fürchterliche Dinge, die man fast gar nicht beschreiben kann. Und das ist auch in den Rückenfallen, also in Sarajevo und den anderen von den Serben angegriffenen Gebieten. Schrecklich, was da in diesem Winter 93, 94 haben viele Leute, die in diesen eingeschlossenen Gebieten waren, mit ihrem Leben abgeschlossen. Die haben sich vorbereitet, dass sie sterben werden.
Bedrückt lausche ich Erichs Schilderungen. Ich frage mich, wie seine Arbeit zwischen Vernichtung, Angriffen und Belagerungen aussah. Allein 30 Mal flog Erich nach Sarajevo und sprach mit den Bewohnern.
Und Sarajevo ist ja nicht irgendwas. Das ist ja auch eine Kulturstadt. Sarajevo sind tolle Leute. Und die sind da eingeschlossen in den Kellern und was weiß ich alles. Und die zu besuchen und dann weiter zu diskutieren, wie es weitergehen kann. Auch wenn man als Kriegsreporter dann hinkommt, die wissen das, dass du reingekommen bist und dass du auch wieder rausgehst, aber dass du schreibst. Du bist ja höchst willkommen. Also ich meine, das ist immer so ein kleines Hoffnungszeichen. Insoweit ist es dann auch eine Verantwortung, dahin zu gehen und nicht wegzubleiben. Ja, also so. Das hilft den Menschen, wenn Leute kommen.
Mich beeindruckt die Verbindlichkeit, die Erich gegenüber seinen Berichten und den dahinterstehenden Menschen verspürt. Hoffnung geben, dies scheint auch Teil des Kriegsreportings zu sein, zumindest auf Erichs Weise. Jedoch sprach er auch mit Militärs aller Seiten. Wie geht ein Journalist in so ein Gespräch? Und um was herauszufinden? Wie fragt man so jemanden etwas Kritisches?
Tja, stell mal vor, Dario Kordic in Busovaca. Vollkommen, also mit Handgranaten hier baumeln und mit drei umgeben mit dem Kalaschnikow auf der. Wir kommen da rein. Ich war mit zwei Finninnen, auch alte Kriegsreporterinnen. Wir haben gebeten um Interview. Die haben uns tatsächlich gegeben. Aber natürlich war es kein richtiges Interview, sondern die wollten nur sagen, wie stark sie sind und so weiter und so. Und dass wir den Krieg gewinnen werden, aber schon. Und dann treffe ich den Dario Kordic, also mit diesen Montur angetan, gell? Also ich meine martialisch, männlich und so weiter, das ist das ganze Gehabe. Dann dreht sich das langsam, dann treffe ich den wieder in, das waren kleinere Enklaven an der Sava, da haben die Serben ein Hagel an Artillerie geschossen auf diese kroatische Enklave geschossen. Und ich war zusammen mit denen und da war auch der Dario Kordic und wir waren zusammen im Keller gesessen. Also, wenn nichts. Dann ist es halt natürlich. Und dann hörte das aber mit einem Schlag auf, weil die kroatische Artillerie von der anderen Seite der Sava dann angefangen hat, auf die serbischen Positionen zu schießen, und zwar mit schwerer Artillerie. Und dann hat es plötzlich aufgehört, war da nichts mehr. So. Und dann sprechen der Dario Kordic und ich über was heißt Verbrechen, was heißt Freiheitskampf und so weiter, war schon sehr interessant. Und er ist ja später dann in Den Haag verurteilt worden. Das sind alles so Erlebnisse, die man da hat, und es zusammenträgt, eingeprägt in Gedächtnis. Im kroatischen Krieg auch, da haben die, Erwin Hladnik Milhacic war ich da zusammen, die haben tatsächlich unser Auto bombardiert, die Serben. Also zielbewusst, wir sind in ein Wäldchen reingefahren, da sie nicht genau ein Schussfeld hatten, und rausgesprungen aus dem Auto und weggerobbt. Und dann plötzlich trifft eine Rakete das Auto, wumm. Das war wie ein Actionfilm, ehrlich.
Tatsächlich klingt es wie ein Actionfilm. Unvorstellbar für mich, wie nah Erich dem Tode war. Ich frage mich, wie er es schaffte, nach so einem Erlebnis wieder zu berichten. Mit welcher Haltung startete er in den Arbeitstag?
Invincible. Wirklich. Geht mit dem Gefühl rein, mir passiert nichts. Ich war natürlich so erfahren als Kriegsreporter, dass mir dann tatsächlich nichts passiert ist. Weil ich wusste, wie. Wenn du schon eine Granate im Anflug hörst, dann weißt du wo ungefähr, wo die reingeht. Das Pfeifen und die Bahn und so. Ist einsam. Du musst einsam sein. Sonst bringst du noch andere in Gefahr. Das war eine harte Zeit, aber eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Ja. Ich meine, da lernt man einiges. Über Menschen und über Situationen. Also ich war einmal mit dem Auto in Gradačac. Und Gradačac wurde gerade beschossen von den Serben. Das ist oberhalb der Sava-Ebene und von Gradačac aus kannst du aber auch die Serben beschießen. So, aber die Bosnier hatten ja damals nicht so viele Granaten oder sowas zur Verfügung. Also konnten kaum Artillerie machen da. Aber die haben diese Stellung gehalten in der Burg drin. Und ich war mit zwei deutschen Journalisten vom Spiegel unterwegs. Aber das waren Frischlinge, die Kriegssituation nicht gewohnt waren. Wir sind reingefahren, die Serben hatten Punkt 12 Uhr war Mittagspause, Punkt 13 Uhr hörte auf. Dann beginnt wieder der Beschuss. Ich wusste das aus den anderen Situationen. Es ist wirklich so. Die machen Mittagspause eine Stunde und dann geht's wieder los. Also, absurd. Und so bin ich reingefahren, 12:01 Uhr, runter, man musste man über den Hügel und dann runter zu diesem Gradačac, da hinter die Mauern. Und dann treffen den Kommandeur und reden da mit denen und so weiter. Und ich mache jetzt Fotos, pass auf. Wir müssen spätestens 10:50 Uhr losfahren. Weil du musst ja den Berg dann rauf und dann können die dich sehen. Und die brauchen ungefähr eine Minute, halbe Minute, das kommt immer darauf an, wie trainiert die gerade sind. Wenn die jetzt die Artillerie nicht benutzt haben, dann dauert es eine Minute, bis sie ungefähr in deine Richtung schießen können. Aber sonst, wenn sie drin sind, halbe Minute. Also musst du schnell sein, den Berg rauf und über den Berg rüber, damit sie dich nicht erwischen können. Habe ich gesagt, spätestens jetzt, 10:01 seid ihr wieder hier. Dann könnt ihr fotografieren, wie ihr wollt und so weiter. 10:01 sind sie nicht da. Und das war dann wirklich eine gefährliche Situation. Wie wir dann 12:55 raus, beginnt schon der Geschosshagel. 12:55 begann die wieder Artillerie voll auf die Stellung geschossen. Und dann da rausfahren, verstehst du, das war wirklich nur Glück. Und die Typen habe ich dann danach so zusammengeschissen und gesagt, mit euch will ich überhaupt nie mehr was zu tun haben. Und die Regel ist dann eigentlich auch, du musst alleine fahren. Am besten alleine oder kurzfristig mit jemandem zusammen, der auch die Situation kennt, aber wo man doch gleichzeitig noch unabhängig ist. Und das ist dann, Kriegsreporting ist meistens alleine. Ich meine, ja gut, du triffst ja abends dann die Leute in einem sicheren Ort, da saufst du dir einen an oder sowas, das ist logisch. Dann fällt die Spannung ab und am nächsten Tag fällt es wieder auf. Aber du hast den Tag überlebt. Eigentlich ist es abends, hast du den Tag überlebt. Also so, andere hatten nicht das Glück gehabt oder wurden verwundet, ja, gab es ja auch. Also das ist dann schon, dann wird auch die Journalisten, die vor Ort sind, werden dann auch zur verschworenen Gemeinschaft. Nicht, dass die immer zusammen rumgehen, aber man trifft sich abends, erzählt dann und dann weiß man ungefähr, was der andere tut, hört auch die Gerüchte über den und den und so weiter. Und dann erkennt man es. Aber wirkliche Kriegsreporter im Bosnienkrieg waren es höchstens 15. 15 bis 18. Mehr waren es nicht. Die anderen waren alle irgendwie mal schnell rein oder nach Sarajevo mit dem UN-Flugzeugen und dann 3 Tage dort und dann berichten und dann wieder raus. Und war schon gefährlich genug. Vor allem, wenn du nicht weißt, wie du dich bewegen sollst. Weil die meisten Reporter, die umgekommen sind, waren Frischlinge.
Es klingt nach einem nie fallenden Adrenalinpegel. Die nächste Geschichte, aber auch die nächste Granate, gleich um die Ecke. Mehr oder minder für 10 Jahre. Ich frage Erich, ob der Übergang in die Friedenszeit für ihn schwer war.
Puh, Mensch, da kannst du endlich mal eine in Ruhe saufen.
Erich Rathfelder ist Sarajevo treu geblieben. Manchmal spannt er an der kroatischen Küste aus. Seine große Liebe aber bleibt, so mein Eindruck, das vielfältige Sarajevo. Er widmet sich verschiedenen politischen und journalistischen Projekten, schreibt Bücher über die Region und ihre Menschen. Momentan realisiert Erich einen Film über die Partisanenbewegung im Zweiten Weltkrieg. Der Film soll Hinweise geben, sagt er, über die heutige Politik und das Leben in der Region. Erichs Gefühl, bleiben zu wollen, ist nach wie vor ungebrochen. Er hat mir verraten, was ihn berührt hat an diesem Ort.
Was drüber hinaus war und was sehr viel tiefer geht, das ist nämlich doch zu schaffen, dass man zusammen leben kann und dass verschiedene Kulturen und Religionen sich gegenseitig tolerieren und akzeptieren können. Das ist doch eine wunderbare Sache. Und alle krebsen da jetzt rum. Die deutsche Gesellschaft muss es jetzt lernen, dass es verschiedene Kulturen und Religionen gibt. Na gut, die tun es auch mit Schmerzen, aber so einigermaßen. Ja, so geht schon. So. Manchmal gibt es auch Probleme. Aber hier, was Bosnien betrifft, ist es, das sind jahrhundertelange Prozesse gewesen, des Zusammenlebens und Nebeneinanderlebens, aber auch befruchtendes Zusammenleben. Sarajevo oder Bosnien ist etwas, was zwar jetzt versucht wurde zu zerstören von allen Seiten und bombardieren und letztlich bleibt ein Kern, der nicht zerstörbar ist. Und das gibt auch wieder Hoffnung.
An dieser Stelle ist unser Gespräch vorbei. Ich bin dankbar für Erich Rathfelders Erinnerungen und mehr noch für das, was man schon jetzt sein Lebenswerk nennen könnte, nämlich den ungebremsten Willen, die Wahrheit zu erfahren, Menschen damit zu erreichen und zu versöhnen. Eine Brücke zwischen Systemen, später Nationalitäten und Religionen. So würde ich ihn beschreiben. Lieber Erich, dir sei herzlich gedankt.
Christian Lovrich im Interview mit dem berühmten Kriegsreporter Erich Rathfelder. Ton und Technik Christian Lovrich. Eine Produktion des Tübinger Campusfunks Radio Mikroeuropa 2023. No hell below us.
sky.
Damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Mikroeuropa-Sendung angelangt. Ein herzliches Dankeschön an Christian Lovrich und Erich Rathfelder. Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage unter www.mikro-europa.de. Am Mikrofon war Ulrich Hägele. Macht's gut, bleibt gesund, tschüss und bis bald.